Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hi, Daniel.
Hallo.
Es freut mich riesig, dass du da bist, denn Daniel Marx ist der Creative Director von Osmotic Studio aus Hamburg. Das ist ein deutsches Studio mit 9 Mitarbeitern, 2014 gegründet. Und Daniel, ich habe mir gedacht, als ich nach Weihnachten Closer the Distance, euer neuestes Spiel gespielt, dachte ich mir, ich muss mit Daniel über sein Spiel reden, denn ich habe viele Fragen und einiges an Lob loszuwerden. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Lob nehme ich mal gerne an, aber auch generell. Also ich freue mich immer, über das Spiel zu sprechen, auf jeden Fall.
Ein bisschen was zu eurem Hintergrund. Osmotic Studio Hamburg, das hatte ich bereits gesagt, ihr hattet zuvor zwei Spiele schon gemacht, nämlich einmal Orwell Keeping an Eye on You und Orwell Ignorance is Strength. Also genau. 1984 lässt grüßen. Das eine ist Oktober 2016 erschienen, das andere Februar 2018. Ich kannte bisher nur, also ich kenne euch jetzt erst nur durch Closer the Distance, aber das ist ja auch schon eine interessante Wendung jetzt von, wir thematisieren mal Überwachungsprogramme und Überwachungsstaaten bis hin zu, wir machen mal eine Slice-of-Life-Lebenssimulation. Wie kommt das?
Ja, die Frage kriegen wir häufiger gestellt. ist vielleicht nicht das, was man erwartet. Das haben wir auch immer gesagt, nachdem wir Orwell gemacht haben. Unser nächstes Spiel, können wir schon mal anteasen, wird sehr anders sein. Und ja, wie kommt das? Genau, also wie du schon gesagt hast, wir haben uns 2014 gegründet und da waren ja gerade so die Snowden-Leaks ganz stark präsent und dann wollten wir unbedingt ein Spiel machen. Also wir hatten schon vorher die Idee, man könnte ja einen Thriller irgendwie machen, der nur auf dem Desktop spielt und durch diese Snowden-Leaks kam uns dann die Idee, boah, Überwachung ist total nicht nur ein aktuelles Thema, sondern auch ein Thema, was total gut mit sich über dieses Medium, wir erzählen das nur am Desktop, ein Thriller nur auf dem Desktop quasi, umsetzen lässt und das haben wir dann gemacht. Ja, wie kommt die Wendung zu Closer the Distance und zum Drama? Das hat viele kleine Gründe, würde ich mal sagen. Erstmal hat unsere Mitgründerin, also wir waren es bei Orwell, waren wir drei Leute im Wesentlichen, hatten ein bisschen Hilfe von externen FreelancerInnen. Und aber im Wesentlichen waren wir drei Leute und unsere Art Direktorin sozusagen und Mitgründerin Mel hat uns nach den beiden Orwell-Teilen verlassen, um nochmal ein eigenes Studio zu gründen. Und damit einher ging so ein bisschen eine Neuorientierung von uns, also von Micha, dem anderen Mitgründer, der bei uns Programmierung macht, Technical Director und mir halt. Und dann haben wir überlegt, in welche Richtung gehen wir jetzt, was können wir sonst noch machen und ich kann nicht mehr ganz genau sagen, was so die Idee oder wo das hergekommen ist. Ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe über ein neues Spiel, war ich sehr begeistert von Life is Strange, von dem originalen Life is Strange. Das war auch eine sehr starke Inspiration. Ich glaube, wenn du das Spiel gespielt hast, merkt man das vielleicht auch ein bisschen. Das hören wir zumindest häufiger.
Ein wenig, ja.
genau. Und ich hatte einfach durch dieses Spiel, durch Life is Strange, was mich unglaublich angesprochen hat, hatte ich einfach persönlich irgendwie große Lust. Ich mache mir jetzt mal Gedanken, wie könnte ein Drama oder so aussehen. Und dann war irgendwie die Idee davon, wie wäre es denn, wenn man einen Schutzengel, sage ich jetzt mal ganz platt, spielt, der auf Leute aufpasst? So, wie würde das Spiel aussehen? Das war so der erste Grundgedanke. Und das ist dann durch viele Iterationen gegangen, bis Closer the Distance am Ende dabei rausgekommen ist. Genau, aber im Wesentlichen sollte das eben, oder wollten wir mal schauen, ja, können wir auch ein Drama erzählen, kann es auch ein persönliches, sehr emotionales Drama irgendwie sein, was wir machen. Und ja, damit einhergegangen ist dann auch so ein bisschen so eine größere Skalierung von dem Studio ja, drumherum, weil wir dann gesagt haben, okay, wir könnten das jetzt machen, wir können uns das leisten, auch mit Hilfe der Computerspieleförderung und so. Wir wollen mal ein größeres Projekt machen, wo auch irgendwie man eine Welt sieht und nicht nur alles an UI und Desktop spielt und so. Und deswegen meine ich so, da sind viele so kleine Überlegungen reingeflossen, bis wir die Entscheidung getroffen haben, ja, wir versuchen das mal mit diesem Projekt. Und geholfen hat halt auch, dass wir dann zum Beispiel Creative Europe bekommen haben. Also wir haben da das als ein Konzept eingereicht und das haben wir dann bekommen. Und als es dann funktioniert hat, dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das Projekt jetzt. Genau. Und wenn man so ein bisschen so eine Gemeinsamkeit zwischen den Sachen sucht, dann kann man die, glaube ich, auch trotzdem finden. Man beobachtet ja trotzdem irgendwie Leute. genau, also es gibt schon, ich glaube, man merkt schon ein bisschen, dass es dieselbe Handschrift ist, wenn man genau hinguckt. Es ist schon ein sehr anderes Thema, das stimmt schon. Aber das, wie gesagt, das hat so viele kleine Gründe, einfach mit Neuorientierung und einfach mal sich selbst beweisen, dass man auch was anders machen kann und Lust einfach auf ein Drama und neue Leute, die dabei sind. Genau.
Inhaltlich sehe ich natürlich sehr viele Parallelen. Jetzt mal so vom oberflächlichen UI her, hat es mich bei Orwell immer so ein bisschen, als ich das gesehen habe, abgeschreckt, weil es halt sehr, es sieht irgendwie trocken aus. Ich glaube, das Gameplay wiederum ist dann sehr spannend. Es ist halt immer interessant, ne, was thematisiert man im Gaming und wie macht man jetzt Gameplay drumherum, ne? Und dass man jetzt vom, gerade weil es so viele Spiele gibt und dass man wirklich nur innerhalb vielleicht von 10 bis 15 Sekunden Zeit hat, einen Menschen für ein Spiel zu begeistern, dann muss es halt definitiv schnell fassbar sein. Was ist das für ein Spiel und wie funktioniert es? Und deswegen war meine erste Begegnung mit Closer Distance schon total anders. Ich hätte jetzt im Nachhinein auch nicht gesagt, dass es vom selben Studio ist, aber ja, du sagst schon, eure Gemeinsamkeit ist, sind Überwachungsspiele. Das eine ist mehr Überwachen für den Staat, das andere ist Überwachen für den Trauerbewältigungsprozess. Ich mag dir erzählen, wie ich zu euch gekommen bin. Ich habe Closer Distance auf der Gamescom 2023 zum ersten Mal gesehen und der Stil hat mich schon total angesprochen. Aber wenn man jetzt mal sich so den Beschreibungstext anguckt, und das passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich müssen innerhalb von wenigen Sekunden schnell erklären, was das für ein Spiel ist, sodass es sich auch irgendwie abhebt und das ist das Eigenständige. Und euer Steam-Text ist ja, Closer the Distance ist eine Slice-of-Life-Simulation, die eine zutiefst emotionale Geschichte über die Verbindung zwischen Familie und Freunden in Angesicht einer Tragödie erzählt. Bring lang gehütete Geheime ans Licht, behebe Beziehungsprobleme und hilf deinen Lieben weiterzumachen. Hättet ihr mir von Anfang an gesagt, ihr macht ein Life is Strange Sims Echtzeitstrategiespiel. Ich hätte sofort gespielt. Ich war damals so von diesen Slice of Life Simulation, da konnte ich mir nicht so viel drunter vorstellen. Wieso habt ihr es nicht Sims Life is Strange Echtzeitstrategiespiel genannt?
Du beschreibst sehr gut einen Kern, ich will fast sagen, Problem des Spiels, dass es sich schwer, also es ist, das Problem haben wir immer gehabt, auch auf der Gamescom. Gamescom ist ein sehr gutes Beispiel. Du musst die Leute, die Leute haben nicht viel Zeit und du musst, wir haben auch die Leute, gerade 23, haben wir die nicht von vorne spielen lassen, extra, um den möglichst schnell Gameplay zeigen zu können. Und das heißt, jeder hat von uns so ein bisschen, von den Leuten, die am Stand standen, so eine kurze Intro bekommen, was das Spiel ist. Und da haben wir das auch manchmal ganz gerne gesagt, aber wir haben uns echt Gedanken vorher darüber gemacht, was erzählen wir eigentlich, um die Leute schnell irgendwie da zu hooken. Und das ist gar nicht so einfach. Also man muss immer, um das Spiel so ein bisschen zu fassen, tatsächlich ein bisschen ausholen. Also wenn du natürlich sagst, Life is Strange meets Sims, funktioniert das recht schnell. Das haben wir auch irgendwann dann angefangen so zu machen. Aber ich glaube, dass das Problem einfach, was du hast, wenn du das jetzt auf einer Steam, also im Gegensatz zu, du machst es halt persönlich, irgendwie im persönlichen Gespräch auf der Gamescom oder so, aber wenn du das natürlich jetzt öffentlich für deine Marketingkampagne benutzt und sagst, hey, das ist Life is Strange meets Sims, weiß ich nicht, ob du nicht irgendwelche Probleme bekommst, weil du dich mit diesen Spielen vergleichst und die direkt in deiner offiziellen Beschreibung sozusagen mit ranziehst. Wenn andere das über dich sagen, super cool, das haben wir auch immer gerne mitgenommen, Aber ich weiß nicht, ob das als offizielle Beschreibung so durchgegangen wäre. Genau.
Hättet ihr eigentlich irgendwie bei der Presse dazu bringen müssen, woran erinnert dich das? Ja, das ist irgendwie Simpson Life is Strange. Ah, interessant, interessant. Das würde sich in einem Text gut machen.
Es gibt Artikel, die exakt diese Überschrift haben. Also das ist schon naheliegend offensichtlich. Und wir haben das auch versucht, immer so ein bisschen zu befeuern in die Richtung, aber halt nicht offiziell als die Beschreibung. Aber genau das ist so ein bisschen auch das Problem des Spiels. Glaube ich, dass es nicht so gut fassbar ist. Ich glaube, viele Leute wissen nicht so ganz, was sie da erwartet bei dem Spiel. Und das ist wahrscheinlich marketingtechnisch ein bisschen ein Problem, genau. Vielleicht muss ich auch nochmal anmerken, die Beschreibung und das Marketing liegt dabei nicht bei uns, sondern bei unserem Publisher. Das heißt, so diesen Store-Text, der stammt auch nicht von uns, sondern vom Publisher. Die wollten den so, also die haben den so geschrieben und wollten den so haben. Das heißt, in letzter Instanz stecken wir da auch nicht drin, was die sich dann dabei überlegt haben noch. Und warum sie nicht Life is Strange meets Sims gemacht haben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das rechtliche Probleme.
Ja, definitiv. Deswegen, wir spielen die Pressevariante, dass man das eben als ein Pressezitat verwenden kann. Ich habe es nach Weihnachten gespielt tatsächlich, also zwischen Weihnachten und Silvester, und das Spiel hat mich jetzt mehrere Tage begleitet, und ich habe nach 5 Minuten verstanden, oh, das ist das, spannend, und ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, weil es ist ein unglaublich tolles Spiel, aber man muss halt auch erstmal ankommen, worum es da eigentlich geht. Ihr spielt ein gesamtes Dorf. Ihr spielt ein gesamtes Dorf, das einen Trauerfall zu bewältigen hat. Und was mich persönlich bei Sims immer gestört hat, ist, es simuliert zwar das Leben, Kinder, Heirat, Studium, Arbeit, all das ist drin, aber ich hatte immer Schwierigkeiten, Geschichten zu erzählen, weil das alles so generisch ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirkliche Geschichten generieren kann. Das finde ich spannend. Es gibt tatsächlich Sims-Spiele mit Kampagnen, die so ein bisschen was versuchen, aber eigentlich ist es immer nur, du simulierst eine Welt, die eigentlich nicht viel Inhalt hat. Und bei Life is Strange hat es mich immer gestört. Ich war nie wirklich dort. Ich habe zwar das wie einen Film gespielt, ich habe Entscheidungen getroffen, aber ich war nie wirklich vor Ort. Also meine Bezugspunkte zu den Figuren, ich war immer noch irgendwie distanziert. Und das finde ich spannend bei Closer the Distance. Ihr steuert ein gesamtes Dorf aus der Vogelperspektive und könnt über verschiedene Charaktere verfügen. Die haben sowohl Quests, also auch Story-Quests mit Dialogen, aber sie haben auch gleichzeitig Bedürfnisse. Also es ist beides. Und das war mal wirklich für mich was ganz Neues. Ich habe einen riesen Batzen an Lob, den ich hier jetzt gleich loslassen werde, aber ich möchte nur erwähnen, noch bevor ich das jetzt ab Punkt für Punkt durchgehe, was ich daran so toll finde, ist, wenn wir sowas in Filmen und Medien sehen, und ich meine, was kann das Videospiel mehr tun als in Filmen, dass wir diese Simulation, dass wir ein umfängliches Bild bekommen, wir bekommen nicht nur einzelne Szenen, sondern die gesamte Reihenfolge, Dynamiken, die Kontexte, also wie entwickelt sich ein Dorf, wenn es davon erfährt, dass einer der wichtigsten Menschen des Dorfes verstorben ist, und wie wirkt sich das auf alle Figuren aus, wie gehen sie unterschiedlich mit Trauer um. Und was ich spannend fand, ich habe ja auch ein bisschen Kritik von Steam mitgebracht, es gibt Leute, die kritisieren, dass sie das Gefühl haben, sie würden permanent auch mal Gespräche verpassen, weil wenn man kann nicht bei allen Gesprächen gleichzeitig dabei wohnen. Aber ich habe mir gedacht, das ist beabsichtigt, weil ihr wahrscheinlich auch so eine Gleichzeitigkeit inszenieren wollt. Und es ist halt nun mal nicht möglich, alles zu beobachten. Liege ich da richtig?
Ja, jein. Also da Gleichzeitigkeit auf jeden Fall. Also ganz genau das, was du sagst. Also uns war wichtig, dieses Dorf zu einem lebendigen Ort werden zu lassen. Und deswegen gibt es so diese ganze Kontinuität von Zeit und Raum, ne, dass du überall hingucken kannst, dass alles auch in Echtzeit abläuft und so. Und du eigentlich den kompletten Tagesablauf und auch Nachtablauf von diesem Dorf immer durchgehend mitkriegst. Das auf jeden Fall. Was so ein bisschen, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Schnitzer, was wir nicht gut genug kommuniziert haben an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass man in dem Spiel eigentlich nicht wirklich wichtige Dinge verpassen kann. Und zwar ist das so, dass man bekommt ja immer diese Ausrufezeichen, wenn irgendwo was Wichtiges passiert, und dann, wenn man da nicht hingeht, dann wird die Zeit angehalten. Jetzt kommt es häufiger vor, weil diese Dinge, wir können das nicht hundertprozentig kontrollieren und wollen wir auch gar nicht, wann das wann das genau passiert. Und dadurch kommt es häufiger vor, dass Dinge einfach gleichzeitig passieren. Ne? Dann hast du auf einmal 2 oder 3 oder sogar 4 Ausrufezeichen da irgendwie rumschwirren. Und ja, wir haben schon festgestellt, das scheint Leute extrem zu triggern, dass die gleichzeitig da sind. Man schaut sich dann eins von den Ausrufezeichen an, und nimmt die Zeit wieder, spult die Zeit wieder weiter und man kann sich das Gespräch anhören. Und was eigentlich passiert ist, dass diese anderen Ausrufezeichen, die bleiben da, aber diese Gespräche warten, die starten nicht. Die starten nicht, bis du dir das anguckst. Jetzt ist aber bei einigen Leuten, das haben wir ja schon häufiger gehört und beobachtet, dass Problem in Anführungsstrichen, dass dieses Ausrufezeichen, weil es immer noch da ist, anscheinend so triggert, dass man davon ausgeht, dass diese anderen Gespräche auch starten in dem Moment oder dass die jetzt auch weiterlaufen. Und das führt dazu, dass diese Leute dann eben auf die Ausrufezeichen klicken, was dann wiederum dazu führt, dass das Spiel dahin geht und dann das Ding auch startet natürlich. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, dass sie dann eigentlich, oder dass diese, wenn man dann eben so vorgeht und dass sich alles versucht gleichzeitig anzugucken, man tatsächlich diese Dinge auch verpasst, was eigentlich nicht passieren würde, wenn man gar nicht hingucken würde. Und ich glaube, das müssen wir da an Stelle mal als Kritik aufnehmen. Es ist grundsätzlich, muss ich sagen, das Spiel ist schon so ausgelegt, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal was verpasst. Deswegen funktioniert das Spiel, glaube ich, auch so. Das ist auch okay, aber wir wollten das eigentlich nicht. Genau, und da müssen wir wahrscheinlich an der Stelle mal ein bisschen Kritik tatsächlich einstecken. Wir kommunizieren das, glaube ich, an einer Stelle durch ein Tutorial-Panel, dass das so ist. Das scheint aber nicht ausreichend zu sein. Also das mit den Ausrufezeichen scheint noch zu stark zu triggern an der Stelle, dass man denkt, man verpasst was. Wir haben auch schon überlegt, ob man das irgendwie entschärfen kann.
Die berühmt-berüchtigte Frage, ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Und ich habe es jetzt als Feature gewertet, weil ich finde, ja, das ist, man hat das Gefühl, was zu verpassen, aber gleichzeitig macht es das Spiel für mich so realistisch, weil das eben nicht Schauspielende sind, die dann immer auf Play drücken, sobald die Kamera dabei ist, sondern dieses Ding lebt ja komplett unabhängig von mir. Und das fand ich unglaublich interessant, wenn man sich nämlich verschiedene Tagesabläufe dieser Figuren anguckt, dass sogar manche Figuren heimliche, also es wirkt manchmal so, als ob sie heimlich Dinge tun würden, als ob sie gerade irgendwo eine Auszeit nehmen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass man das verpassen kann und gleichzeitig, dass man es entdecken kann. Das hat es für mich so eben besonders gemacht und nicht, dass ich dann so drauf hingezeigt werde, jetzt guck dir das bloß an. Denn es gibt zum Beispiel Szenen, so ganz kleine, das habt ihr in den Alltagen eingebaut, dass beispielsweise die Mutter, also es ist eine Schwester verstorben und die andere Schwester hat jetzt das Abenteuer oder begibt sich auf die Reise mit Hilfe des Schutzengels der Gemeinde irgendwie zu helfen. Und wenn sie zu Bett geht, gibt es immer kurz vor abends, das habe ich mal entdeckt, dass die Mutter sich ganz kurz so in die Tür reinstellt und ihrem Kind, also sie beim Schlafen beobachtet und sich dann zu Bett begibt. Und das dachte ich, passierte nicht viel in dem Moment, aber das hat mich unglaublich mitgenommen. Und es gibt oft so ganz kleine, kurze Szenen, wo diese Figuren noch umso mehr Leben bekommen. Also ja, ihr könnt dran basteln, ich fand's irgendwie toll.
Also es ist so, es gibt beides, ne? Es gibt genau das, was du beschreibst, darauf wird man auch nicht hingewiesen. Also es gibt diese Sachen, die man entdecken kann, das ist auch bewusst so, dass es diese kleinen Sachen gibt. Ich freue mich unglaublich, dass du das gefunden hast, weil ich habe das irgendwann mal eingebaut, dass sie das tut. Davon gibt es einige, wie du auch schon sagst. Also es gibt zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt dann ja später am Unfallort gibt es so ein kleines Herz mit Kerzen. Und tatsächlich kann man, das passiert sehr selten, aber ab und zu gehen die Eltern da mal hin und zünden eine neue Kerze an.
Oh, das habe ich noch nicht entdeckt. Okay, sehr
spannend. Das passiert spannend. Auch nicht so oft. Also das ist, und davon gibt es eine ganze Menge. Also, und Leute, die irgendwie dann das Grab mal besuchen oder irgendwo sind, wo sie sonst nicht sind oder so. Henrietta, die irgendwie das Grab ihres Ehemanns besucht. Das tut sie auch nur sehr selten, glaube ich, aber ab und zu tut sie das immer. Solche Dinge, das kommt häufiger vor. Und darüber informieren wir auch nicht. Und es gibt auch ein paar Gespräche, über die wir nicht informieren. Das sind dann unwichtigere Sachen, die man einfach entdecken kann, wenn man irgendwo hinschaut, genau. Aber so die wichtigen Sachen, es gibt so die Hauptsachen, vor allen Dingen, die du dann selber auslöst. Ne? Also wenn du sagst, jetzt hier, mach mal irgendwas, red mal mit deinem Vater und vertrag dich mit dem wieder oder irgendwie sowas. Dann wollen wir natürlich auch, dass man das jetzt nicht verpasst, weil man gerade irgendwie woanders hingeguckt hat. eigentlich und dass man da auch das Gespräch mitbekommt. Aber andererseits ist es halt, wie gesagt, auch in Ordnung, wenn man nicht alles davon mitbekommt, weil das Spiel eben so eine ungewöhnliche Storystruktur hat. Also das ist halt, es sind halt alles so Momentaufnahmen, also alles so kleine Gespräche zwischen den Leuten, die teilweise aufeinander aufbauen, aber irgendwo auch losgelöst sind. Und deswegen ist es nicht so schlimm meistens, wenn man davon nicht alles mitbekommt. Anders als bei, ne, wenn, bei einer klassischen Story, wo es wichtig ist, dass du so alle Hauptpunkte irgendwie mitbekommst.
Ich finde das so schön, dass ich habe auch nie das Gefühl gehabt bei Gesprächen, dass das eine Gespräch jetzt wichtiger als das andere ist. Das ist jetzt alles in einem ungefähr ähnlichen Stil gehalten und das würde ja auch wieder sehr künstlich wirken, wenn dann plötzlich eine rhetorische Rede geschwungen wird, aber dann unterhalten sie sich plötzlich über Kartoffeln oder so. Und ich finde es gut, dass das alles, das ist nicht random, was dort erzählt wird, aber das sind halt einfach Figuren, die sich über alles Mögliche austauschen und vielleicht spazieren die gerade und kommen dann zu irgendeinem Gespräch. Und da ist euch diese Simulation wirklich sehr, sehr gut gelungen. Dieses Sims-Gameplay, finde ich, ist manchmal fast schon zu vernachlässigen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Bedürfnisse nicht wirklich kritisch werden. Also irgendwann schon, aber das sind jetzt nie wirklich Sachen, dass eine Person verhungern könnte oder so. Ich glaube, habe immer das Gefühl, sie ist dann schlechter gelaunt, wenn sie nicht gegessen hat. Aber das kann man verfolgen, dieses Gameplay, aber das hat nie wirklich ernste Konsequenzen, wenn man es nicht verfolgt.
Ja, also genau, es hat nie ernste Konsequenzen, dass du irgendwie, dass deswegen irgendwie was wirklich grob fehlschlägt oder so. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Bedürfnisse auch erst spät im Prozess eingebaut haben. Also wir wollten eigentlich gar nicht so ein Min-Maxing mit, also wir hatten immer so ein bisschen Angst, dass wenn wir irgendwie so Zahlenwerte oder Balken oder sowas im Spiel haben, dass das sehr sich sehr gamey anfühlt und so nach Min-Maxing. Ne? Also ich muss jetzt alle Bedürfnisse erfüllen und so. Und deswegen haben wir damit sehr gezögert, das zu tun. Wir haben es später dann doch gemacht, weil wir es ganz gut fanden, um die Charaktere noch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, warum sie jetzt zum Beispiel, warum Gallia jetzt, die Dorfärztin jetzt joggen geht zum Beispiel und so und wie lange sie das tut und so. Und weil das fühlte sich vorher immer sehr intransparent an einfach. Warum jetzt ein Charakter gerade sich irgendwie darum kümmert und nicht um was anderes. Und das ist ein Hauptgrund, warum wir das eingebaut haben. Auch natürlich, um so ein bisschen Dinge nochmal zu haben, um die Charaktere nochmal ein bisschen mehr auszuformulieren. Und auch teilweise gibt es ja auch Auswirkungen von den, ich sag mal, von den Story-Dingen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie was von den Hauptwünschen von den Charakteren machst, dann kann das auch Auswirkungen auf die Bedürfnisse haben, um so ein bisschen die Charaktere auch weiterzuentwickeln. Aber schon wie du sagst, es ist nie super kritisch und tatsächlich ist es auch so ein bisschen mehr so ein Erzähltool eigentlich, um eben zu sagen, die sind jetzt alle schlecht drauf, weil also Zack ist am Boden zerstört, weil er jetzt halt zum Beispiel keinen Halt mehr findet. Und du kannst dann auch bewusst, es ist auch eine bewusste Entscheidung, dass du diese Bedürfnisse nicht immer erfüllen kannst. Und da haben wir auch schon gemerkt, da kommt manchmal auch so ein bisschen Kritik von Leuten, die dann sagen, oh, boah, das Spiel ist so hektisch, ich versuche das, ich kriege diese Needs überhaupt nicht erfüllt, das ist total unbalanced. Das ist Absicht, dass man die nicht erfüllt kriegt. Aber das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen gegen das, was man so vielleicht aus anderen Spielen gelernt hat, glaube ich. Weil es an der Stelle eher so ein bisschen dazu hilft, die Charaktere auszuformulieren und zu begründen, warum die etwas tun. Und nicht so sehr, dass man das alles die ganze Zeit erfüllen kann und muss.
Ich glaube, das Gameplay wird hier ein Ticken manchmal zu ernst genommen. Ne? Ich glaube, das sind einfach nur nochmal so Orientierungsmarker. Und wie ich ja schon anfänglich sagte, was ich da spannend finde, würde das jetzt eine Serie sein, die würde halt unterschiedliche Szenen aneinander schneiden und die würde alles dazwischen wegschneiden. Und was ich hier spannend finde, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es sind 2 Wochen oder länger, wir beobachten halt alles. Und das sind ja weiterhin Menschen, die während eines Trauerprozesses ja trotzdem ihrem Leben nachgehen müssen. Die können halt jetzt nicht mit der Arbeit aufhören oder so. Die müssen halt irgendwie noch weitermachen. Die müssen sich gegenseitig unterstützen. Und das finde ich halt so cool, dass es eben diese Umfänglichkeit ist. Und das würde auch in der Serie so nicht funktionieren. Und was ja cool ist, dass diese Charaktere ja auch automatisch ihren Bedürfnissen nachgehen. Unabhängig von den ganzen Geschichten, es hat mich wirklich sehr lange fasziniert, tagsüber, nachts über dieses Dorf einfach nur zu beobachten und mich immer zu fragen, was geht gerade in deinem Kopf vor? Schönerweise habt ihr ja tatsächlich ein Feature, ihr könnt euch jeden einzelnen Charakter schalten und kann gerade gucken, womit er sich gerade beschäftigt. Und ich fand es immer total spannend zu beobachten, wie lange ist wer eigentlich auf und wann steht eigentlich welche Person auf? Und Ich hab da echt viel gerne Zeit verbracht, um dieses Dorf kennenzulernen und vor allem auch durch die eine Person, die halt verstorben ist, wie viel Zentrales da weggefallen ist und dass dieses Dorf langsam, ja, wirklich, dass die Strukturen wegbrechen und dass sie halt gucken müssen, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, wenn wir nicht mehr so weitermachen können wie zuvor. Nee, wirklich kann man nicht noch mehr loben, war wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung für mich.
Dankeschön, das freut mich echt, ja.
Ihr habt unterschiedliche Charaktere, einen Unternehmer, der immer ans Sparen denkt, an Idealisten, ihr habt trauernde Eltern, ihr habt apathisch. Was man tatsächlich noch mit drin hat, ist, also es gibt eigentlich, glaube ich, nur zwei Ziele in dem ganzen Spiel. Einmal mit dem Trauerprozess abschließen und es gibt eine Art Unternehmensgründung beziehungsweise ein Projektabschluss. Lass mich daran teilhaben, es spielt eigentlich keine Rolle, ob das Ding abgeschlossen wird, weil letztendlich ist der Ausgang doch derselbe, oder?
Also es gibt für diese ganzen kleinen Subplots von den Charakteren, also so für diese einzelnen Wünsche, die sie haben, aber auch für ihre Gesamtstory sozusagen, wie diese Charaktere enden sozusagen, diese Story für den Charakter, von den Charakteren, gibt es unterschiedliche Ausgänge, mal zwei oder drei. Es können sich schon Dinge ändern, genau. Also das Ding kann zum Beispiel dieses Projekt in dem Dorf, die Boats Lodge, die kann fertiggestellt werden oder auch nicht. Das hat aber nichts, also es ändert im Endeffekt nichts an dem, wie die ganze Story, also wie der ganze Storybogen dann zu Ende geht, sondern es ist mehr so eine Geschichte, die Boats Lodge hat ja hauptsächlich damit mit einem Charakter, nämlich der besten Freundin von Angela, also River, zu tun, die ja das Ganze so ein bisschen managen soll. Und da ist einfach so ein bisschen die Frage, wie geht das für sie aus? Also erkennt sie, sie hat halt das Problem, dass Angela vermeintlich dieses Projekt nie gewollt hat und sie es jetzt aber trotzdem durchziehen muss für ihre Familie, weil das beziehungsweise für das Dorf, weil das Dorf sonst pleite ist. Und jetzt so ein bisschen die Frage, orientiert sie sich, also zieht sie das durch? Mit welchen Mitteln zieht sie das durch? Oder sagt sie, nee, das sollte ja nicht stattfinden oder es scheitert es einfach? Und ist so ein bisschen einfach... Es ist auch da so ein bisschen einfach ein Erzählstrang, ein narratives Device quasi. Ändert aber jetzt, also ändert würde wahrscheinlich perspektivisch für das Dorf irgendwie was ändern, ist aber nichts, was wir dann noch groß erzählen innerhalb von dem Spiel. Genau, und so ist es eigentlich bei den anderen Charakteren auch ein bisschen. Also es gibt unterschiedliche Ausgänge für die Charaktere, wie sie sich dann letzten Endes für oder gegen bestimmte Dinge entscheiden, die sich dann tatsächlich auch ändern können. Und das ist, teilweise kann das Konsequenzen haben. Also die Boats Lodge jetzt tatsächlich an der Stelle nicht, aber es gibt zum Beispiel die Story von Zack, der will ja aus dem Dorf eigentlich unbedingt weg. Das ist so seine Geschichte, er will weglaufen, könnte man fast sagen, weil er eigentlich schon lange einfach nur noch weg will und ihn jetzt auch nichts mehr hält. Und der kann sich halt dafür oder dagegen entscheiden letzten Endes. Das ist so ein ganz greifbares Beispiel. Und wenn er dann wirklich weg ist am Ende, dann ist er halt auch nicht mehr als Charakter da, was dann wieder Konsequenzen haben kann für ein anderes Ding zum Beispiel, dass er dann mit der Boats Lodge nicht mehr helfen kann. Genau, also solche Konsequenzen gibt es natürlich schon in dem Spiel.
Diese Dynamiken zu beobachten, vor allem rund um die Boats Lodge, wie viele Figuren darin mit eingebunden sind, dass jede Figur so während des Trauerprozesses so ein eigenes Projekt verfolgt. Ich habe in diesem Dorf sehr viel gespürt, dass es ganz viele Leute als Heimat wahrnehmen und andere haben es wieder so als schrulliges, kleines Kaff wahrgenommen, in dem eigentlich nie was passiert. Also gerade diese Perspektive zwischen Erwachsenen und Kindern, das habe ich sehr gefühlt, das konnte man auf jeden Fall spüren und ich war total beeindruckt, als ich nämlich dachte, Zack will halt wegziehen und möchte auch unbedingt schnell wegziehen, sollte sich aber einen Plan zurechtlegen und dann dachte ich mir, wie komme ich jetzt an Geld? Ich verkaufe einfach die Gitarre und dann kommt später mal zu einem Punkt, wo man sagt, ich hätte mit einer Person jammen können, aber du hast die Gitarre verkauft. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt doof, ja okay.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, weil das ist genau das, was wir erreichen wollten. Also das ist, solche kleinen Entscheidungen sollte man, also genau das sollte man spüren können. Genau wie mit der Gitarre, dass wenn du die eben verkaufst, dass du dir später denkst, ach Mist, vielleicht hätte ich die behalten sollen. Genau, und solche Entscheidungen gibt es immer mal wieder in dem Spiel. Und also es gibt natürlich auch viele Sachen, die jetzt nicht unmittelbar so Konsequenzen haben, aber es gibt Türen, die sich öffnen und es gibt Türen, die sich schließen, wenn du irgendwas entscheidest. Also es gibt schon permanente Dinge, die du machen kannst, dass du sagst, ja, ich entscheide mich jetzt für den einen Pfad und dann kann ich halt, dann ändert sich was Grundlegendes oder dann hast du halt eine Option an der Stelle nicht mehr, dafür hast du dann eine andere Option, nämlich jetzt Geld.
Und ich fand es auch cool, dass es halt man nicht in irgendeine Richtung gedrängt wird. Das hat sich alles irgendwie gleich richtig, schrägstrich gleich falsch angefühlt. Und ich hatte auch ganz oft, dass ich Entscheidungen quasi nochmal umgeworfen habe und dann was anderes gemacht habe. Und letztendlich habe ich auch nicht wirklich begründen können, warum das jetzt besser war. Das war einfach so ein Bauchgefühl. Und dass ich allein schon solche Überlegungen anstelle, ja, ist das jetzt das Beste für diesen Charakter? Dann macht das Spiel viel, viel richtig. Wir können in diese Gebäude halt reinzoomen. Man kann ganz viel über die Architektur der einzelnen Häuser lernen. Und vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, das Spannende ist ja, wir starten mit einem Charakter, den wir steuern können. Den Rest können wir quasi nur beobachten. Und dann Tag für Tag kriegen wir einen weiteren Charakter. Und so spielen wir gewissermaßen mehrere Kampagnen gleichzeitig, wo ich dir unbedingt die Frage stellen möchte, war es mal geplant, dass wir noch mehr Leute spielen?
Ja, war es. Wir hatten noch geplant, dass man Henrietta spielen kann. Also Henrietta sollte noch eine wichtige Rolle, eine wichtigere Rolle spielen. Das war aber sehr beliebig gewählt am Anfang. Also wir haben irgendwann mal, haben wir gesagt, wir wollen so grob aus jedem Haushalt einen Charakter spielbar haben. Und Henrietta ist ja als die Dorfälteste, sage ich jetzt mal, die alleine lebt, auch so ein Charakter, um ihre, und wir wollten ihre Perspektive noch so ein bisschen reinbringen, so ein bisschen über die Geschichte des Dorfes. Aber wir haben, erstmal haben wir nicht so richtig einen guten Engel gefunden, um das noch zu tun. Also irgendwas, was wir wirklich gewinnbringend, sage ich jetzt mal, erzählen können, dass es irgendwie dem Spiel noch sinnvoll was hinzufügt. Und das andere war einfach zu viel Zeit und Aufwand. Also wir haben einfach an einer Stelle gesehen, wir noch einen Charakter haben, es wird ja auch irgendwann exponentiell mehr Arbeit, ne? Also dass die Charaktere dann auch gleichzeitig irgendwelche Dinge tun können oder du sie irgendwelche Dinge tun lassen kannst und so, und alles muss sich irgendwie aufeinander auswirken, dann hast du dann noch eine Story, die sich irgendwie verzweigen kann, und nee, das wäre einfach, also es war einfach, es fühlte sich besser an, ihre Rolle da ein bisschen zurückzuschrauben. Wir haben es ein bisschen bereut, dass sie jetzt so eine sehr, also sie hat eine sehr zurückgenommene Rolle jetzt und taucht nur so am Rand in ein paar Storylines von den anderen Charakteren auf. Aber ja, genau, also das war mal geplant, aber das wäre nicht, also wäre wahrscheinlich keine, wäre auch nicht so gut gewesen, weil man, ich glaube, mit den 5 Charakteren, die man spielen kann, ist es schon sehr ausgereizt. Also dass man, da hat man schon sehr viel, dass immer mal wieder was passiert oder man einen Charakter immer mal wieder irgendwie was tun lässt und so. Und noch einen Charakter da oben drauf zu setzen, würde das Ganze noch mehr aufsplittern. Also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung an der Stelle.
Das glaube ich auch. Gleichzeitig dachte ich mir, oh, ich möchte jetzt noch mehr Charaktere spielen, weil ich noch mehr lebend Einfluss haben möchte, selbst wenn es dadurch stressiger werden sollte. Ihr habt euch jetzt für 5 entschieden. Interessant, dass es die Dorfälteste gewesen wird, weil ja, die ging für mich auch so ein bisschen unter. Und das war auch so die Person, bei der ich mich am meisten gefragt habe, was geht gerade in deinem Kopf eigentlich vor? Aber ich dachte mir, das ist ein sehr interessantes Spielprinzip und das könnte man mit so vielen verschiedenen Situationen durchmachen für mehrere Teile, womit ich später dann zu der Frage komme, ob es davon eine Fortsetzung geben wird. Was mich interessiert, warum spielt dieses Spiel nicht in Deutschland? Also warum ist es kein deutscher Ort? Warum ist es mehr so ein, ich kann es gar nicht richtig fassen, ob es amerikanisch oder australisch ist, aber es ist definitiv kein deutscher Ort. Warum nicht?
Also, wir haben ganz viel Skandinavien als Vorlage benutzt.
Fast. Ich war geografisch fast richtig. Ja, okay.
wir haben von vornherein gesagt, also wir wollen das Ganze so ein bisschen europäisch irgendwo verorten, aber wir sagen auch nicht wo, weil es eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt. Und dann waren wir ganz schnell bei Skandinavien, weil interessante Landschaft, interessante Architektur. Und es war halt so, fühlt sich, also wir können uns so ein Dorf an einem Fjord irgendwie voll gut vorstellen, so irgendwie in Norwegen oder ja, eher Norwegen. Island hatten wir auch so ein bisschen drauf, was so ein bisschen den Grund auch hat, dass unsere Sounddesignerin Mathilde Hoffmann ist halbe Isländerin. Das heißt, wir hatten auch eine direkte Verbindung sozusagen dahin. Die hat auch einige Sounds tatsächlich in Island aufgenommen. Genau, und da haben wir uns einfach so von der Geografie von Island und ja, vor allen Dingen auch Norwegen einfach mit diesen abgelegenen Fjorddörfern inspirieren lassen, weil wir das einfach auch optisch interessant fanden. Interessanter als irgendwie ein deutsches Dorf, sage ich mal. Einfach von was man damit machen kann. Wir haben aber von vornherein gesagt, wir wollen nicht sagen, wo das spielt. Es ist natürlich, es deutet so ein bisschen darauf hin, durch eben die Landschaft, durch wie die Gebäude gestaltet sind teilweise. Dadurch, dass das Dorf Jästerby heißt, klingt so ein bisschen schwedisch oder so. Oder könnte schwedisch sein. Könnte so, ist so ein bisschen wie so ein Mix aus Englisch und Schwedisch. Und ja, die Leute heißen ja auch alle so. Also das, da sind teilweise deutsche Namen bei, irgendwie Axel und Pia. Dann hast du irgendwie River, Zack. Und dann, also die, so dass man gar nicht so sehr sagen kann, das spielt jetzt irgendwo ganz speziell. Und das ist schon auch Absicht, dass wir das nicht gemacht haben. So, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das könnte hier vielleicht um die Ecke sein irgendwo. Also zumindest, wenn man so aus dem, jetzt aus dem europäischen oder vielleicht amerikanischen Raum oder so kommt.
Also ich habe von den Dynamiken meine Heimatstadt schon wiedererkannt, auch wenn natürlich beide Städte komplett unterschiedlich aussehen.
Ja, ja. Nee, genau, also es war nicht so die bewusste Entscheidung zwischen, oder es soll nicht deutsch sein. Ich glaube, es steckt ein bisschen, so ein bisschen deutsches Dorf auch vielleicht drin, aber also nicht, nicht so sehr optisch und von der Geografie her. Und was, wie gesagt, einfach daran lag, dass wir, dass wir da Skandinavien einfach interessanter auch fanden und wo wir dachten, na, wir können einfach optisch damit mehr machen. Aber eigentlich spielt es für uns keine Rolle, wo das genau zu verorten ist, weil wir wollten halt so ein bisschen so eine, ja, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen oder so, aber das sollte halt so eine Allerweltsgeschichte mehr oder weniger sein, um die Charaktere auch so ein bisschen nahbarer zu machen noch.
Ich meine, gut, ne, Menschen trauern halt überall, ne? Deswegen, das ist, da gibt es keinen signifikanten Ort für. Finde ich nur halt spannend, gerade bei einem deutschen Studio, und es halt sehr wenige Spiele gibt, die in Deutschland spielen, aber sehr gut, dass ihr euch für Skandinavien entschieden habt. Magst du mich daran teilhaben lassen, was so die größten Herausforderungen beim Entwickeln von Closer Distance waren? Weil man hört es jetzt so ein bisschen raus und es ging vor allem so um die Gleichzeitigkeit von Features und so. Aber gab es noch größere Herausforderungen?
Das Spiel war schon eine ziemliche Herausforderung für uns, muss man sagen. Also angefangen mit, dass wir gar keine Erfahrung in 3D hatten, weil wir ja vorher Orwell gemacht haben. Das Spiel sollte ursprünglich auch ein 2D-Spiel sein, tatsächlich. Also das ursprüngliche Konzept war eigentlich 2D. So ein Top-Down, wie man das vielleicht aus dem allerersten Sims-Teil kennt, wobei da die Charaktere halt auch schon 3D waren, aber ne, so vom Prinzip her, was so die Landschaft angeht und die Umgebung, und hat sich dann davon wegbewegt, weil wir gesagt haben, boah, das ist super umständlich und das ganze Dorf fühlt sich noch realer an wahrscheinlich, wenn wir das komplett in 3D machen. Und dafür haben wir dann auch Leute extra reingeholt und das Team wachsen lassen mit Leuten, vor allen Dingen Lydia, unsere 3D-Artistin, die einfach schon vorher Ahnung ganz viel in 3D hatten. Und also das war natürlich also in der grafischen Perspektive eine Herausforderung, weil wir damit einfach gar keine Erfahrung hatten. Technisch gibt es ganz viele Herausforderungen, auch da angefangen mit dem Navigationssystem. Das klingt so total doof, aber das war tatsächlich eins der Systeme im Spiel, was am meisten Probleme gemacht hat. Weil das aufgrund der Natur dieses Spiels ist es einfach so, wenn ein Charakter aus irgendwelchen Gründen nicht an seinem Ziel ankommt, durch das Navigationssystem irgendwo stecken bleibt oder so, oder im Kreis läuft, oder weil die Navigation einfach fehlschlägt, dann hast du ein Problem in dem Spiel, weil du hast dann einen harten Gameplay-Blocker einfach und kannst nicht mehr weiterspielen. Und das ist leider echt oft passiert. Aufgrund von allen möglichen Sachen irgendwie, dass es dass Charaktere einfach nicht angekommen sind aufgrund der Geografie irgendwie, ne? Dass es irgendwie so eine Klippe gab, wo dann wegen Pfadoptimierung, Berechnungsoptimierung, die dann einfach hängen geblieben sind, weil das Navigationssystem gedacht hat quasi, ja, das ist der kürzeste Weg zum Ziel. Aber da ist eigentlich gar kein Weg, wenn man und gerät dann in eine Sackgasse und solche Dinge. Es war konstant ein Problem immer wieder. Dann natürlich das ganze Simulationssystem, dass die Charaktere von alleine agieren, was eigentlich immer wieder irgendwo querschießt, weil du wirklich, gibst ja als Entwickler dann auch ein Stück weit Kontrolle auf, weil du nicht hundertprozentig sagen kannst, das und das passiert dann und dann. Und Da musst du einfach ganz viele Fälle dann bedenken und da sind alle möglichen Dinge passiert, die wir dann einen nach dem anderen abgefrühstückt haben. Also so Sonderfälle von, hey, auf dem Parkplatz, also du kriegst dann wirklich so Fehlermeldungen von der QA. Ja, 5 Leute stehen auf dem Parkplatz und versuchen sich im Kreis alle anzusprechen. cool. wie kriegen wir das jetzt aufgedröselt? So, wie verhindern wir sowas? Oder du änderst irgendwie eine Sache, ne? Du pendelst irgendwelche Werte aus und dann plötzlich stehen die Leute irgendwie nachts alle auf und laufen rum und denkst dir, warum? Und dann fängt die Fehlersuche an, wir haben da irgendwas, ne, irgendein Bedürfnis oder so geändert. Und das hat jetzt irgendwie um 3 Ecken rum diese Konsequenzen. Das ist auf jeden Fall auch einfach durch diese Intransparenz, ne, weil du nicht weißt, irgendwo hat sich irgendeine Stellschraube verändert und es hat jetzt irgendwo Konsequenzen, die du erst später rausfindest. War konstant, hat echt oft dafür gesorgt, dass ich echt kurz vom Nervenzusammenbruch war. Also wirklich, 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 zwischendurch habe ich auch wirklich oft gedacht, gerade als wir das so das erste Mal zusammengepuzzelt haben, ne, und du das Spiel wirklich mit den ganzen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern spielen konntest, dass die halt was von alleine gemacht haben, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie kriegen wir dieses System jemals gebändigt, weil da sind so komische Sachen passiert, wo wir uns dann erstmal Gedanken drüber machen mussten, von die Leute reden gleichzeitig und du kriegst es nicht mit, was wir dann mit diesen Ausrufezeichen eben gelöst haben und dass die Zeit angehalten wird, bis hin zu Pia, die Mutter von Angela, läuft hinter Galia, die gerade joggt, her, holt sie aber nicht ein, weil Galia schneller ist, während sie joggt. Und du hast halt nur Probleme und wie gesagt, Leute versuchen sich gleichzeitig anzusprechen und dann war das alles gleichzeitig halt so wirklich auf dem Tisch und dann mussten wir das halt auseinanderdröseln und das war wirklich eine große Herausforderung, so technisch und einfach vom Konzept her. Und natürlich viele auch so jetzt inhaltliche Sachen wie, wie schreibt man eine Story, die halt nur so aus Einzelgesprächen besteht, wenn man so, dass es okay ist, dass man das nicht mitkriegt. Das war vor allen Dingen für unseren Writer Kevin Menz eine Herausforderung. Der hat mir irgendwann mal gesagt, das war aufgrund einfach dieser Art von Spiel, wie das Spiel ist, dass das alles in so kleinen Gesprächen erzählt wird, war das Spiel, was er am schwersten zu schreiben fand. Also nicht nur wegen der Thematik, das auch, aber auch einfach, weil du halt nicht wie in anderen Spielen so einen klaren Handlungsbogen hast so und irgendwie alles läuft jetzt darauf hinaus, sondern du musst halt zu viele alltägliche Gespräche dir ausdenken und da musst du erstmal dir Gedanken darüber machen, worüber reden die jetzt, während die zusammen auf dem Friedhof stehen oder so. Also wahnsinnig viele Herausforderungen an vielen verschiedenen Stellen, die so aufeinander getroffen sind, die man dann wirklich eins nach dem anderen aufschlüsseln musste und deswegen hat das halt auch am Ende 4,5 Jahre gedauert.
Ich höre es definitiv heraus und du beantwortest mir natürlich noch die Frage, die ich jetzt stellen wollte, wie lange das gedauert hat. 4 Jahre ist ja im Gaming mittlerweile so ein normaler Wert. Manche gehen in Richtung 10 Jahre. Es gibt wirklich wenig Spiele, die da drunter liegen. Und ich habe mir auch tatsächlich gedacht, es gibt manchmal so Situationen in Closer Distance, wo sich das gesamte Dorf versammeln soll und es sind manche Leute schon da und warten dann auf die anderen und die Stunden gehen ins Land und ich dachte mir so, okay, dieses ganze Dorf ist quasi gerade abgeschaltet, weil alle noch auf irgendeine Person warten, die gerade noch irgendwas zu tun hat.
Ja, wir versuchen, aus dem Grund machen wir das auch nicht so oft.
Nee, genau, aber das waren immer die Lust, dachte ich mir so, oh, wird das jetzt gut gehen? Und dann kommt die Person noch rum, bevor die Sonne untergegangen ist und ich dachte mir so, okay, es ist 19 Uhr, aber alles gut.
Das ist genau das, was ich meine, weil du hast nicht 100% Kontrolle, was die gerade noch machen und es gibt dann so ein bisschen natürlich so eine, also manchmal funktioniert das sehr, sehr gut, aber manchmal kannst du halt Pech haben, dass die gerade noch irgendwas super Wichtiges machen, was sie auch unbedingt machen müssen. Aus irgendwelchen Gründen einfach konzeptuell, damit das Spiel irgendwie weiter funktioniert und dann laufen die halt irgendwann zu diesem Meeting hin und der ganze Rest wartet. Ja, also das waren mit so die komplexesten Situationen zum herzustellen. Da haben wir auch immer wieder Probleme gehabt. Gerade du meinst wahrscheinlich vor allen Dingen am Ende, ne, dieses Boat Lodge Meeting.
Es gibt öfter diese Situationen. Aber ich denke mir, das ist halt auch wieder realistisch, weil wenn das nicht irgendwie per SMS oder gerade per Telefonanruf geklärt werden ist, Achtung, das Dorf trifft sich jetzt, dann kann es auch sein, dass es Nachzügler gibt. Also
Genau, aber das ist dann halt so ein bisschen, für den Spieler kann das ein bisschen komisch sein, weil man denkt so, warum geht es jetzt hier nicht weiter? Und es liegt dann einfach daran, weil noch jemand fehlt. Das ist halt nicht super transparent, weil man erstmal gucken muss, ach, da fehlt noch jemand und, keine Ahnung, Conny läuft irgendwo noch rum und braucht jetzt einfach erstmal. Aber zum Glück kann man ja irgendwie vorspulen, dass das dann, dann doch stattfindet, ja.
ja. Die diverse Möglichkeiten durch die Beschleunigung, durch das Wechseln der Charaktere, durch das Reinschauen. Also ich habe wirklich ganz viele Tools und Möglichkeiten, dieses Dorf zu beobachten und zu steuern. Und es ist auch schön, dass ich halt immer mal wieder halt auch nicht gesteuert habe, sondern nur beobachtet habe und dass es so einen fließenden Wechsel ist. Also ja, ich habe Stress auch stellenweise bei dem Spiel empfunden, aber ich war auch tatsächlich ja auch interessiert, dass die Leute ihre Ziele erreichen. Ich war gleichzeitig aber genauso entspannt und das ist halt schön, dass es so eine Kombination aus ganz vielen Gefühlen ist, weil ich habe oft bei diesen, wenn man so Narrative-Spiele spielt, die sich gerade um solche Probleme drum kümmern oder sich damit beschäftigen, dann bin ich manchmal vom Gameplay so gelangweilt und möchte dann der Story nicht mehr folgen. Und dann habe ich bei Cozy Games manchmal so, dass diese Entspannung mir irgendwie aufgedrückt wird, ne? Dass dann jetzt sei gefälligst entspannt, jetzt hör Wahlgesänge im Hintergrund. Und das fand ich ganz gut. Es ist halt ein Trauerprozess, es ist ein schwieriges Thema und dafür gibt es halt auch diverse Impulse und Emotionen von allen Seiten. Und das fand ich gut abgebildet. Was ich mich interessiert, wie wart ihr jetzt mit dem mit den Rezensionen, mit dem Feedback? Denn ich hatte es mal geguckt, aber es gibt gar nicht allzu viele Tests im deutschen Raum zu Close the Distance.
Ja, ist ein bisschen zweischneidig. Genau wie du sagst, also es könnten gerne mehr Tests sein, weil es doch gar nicht so viele davon gibt. Die Tests an sich, also die meisten Reviews, die wir bekommen haben, waren aber relativ positiv. Also wir sind so jetzt mit den üblichen Sachen wie Metacritic und OpenCritic sind wir echt super zufrieden. Mhm. Also mit der Resonanz und auch so die Steam-Ratings sind eigentlich ziemlich gut. Da gibt es halt immer mal wieder so Leute, es gibt halt immer mal wieder negative Bewertungen, aber es ist bei allen Spielen so. Da sind wir eigentlich super happy damit, mit dem ganzen Batzen. Es könnte halt gerne noch mehr sein, sowohl an Reviews als an genereller Aufmerksamkeit für das Spiel, so viel kann ich schon mal sagen. Genau, weil, ja, ich glaube, wenn man jetzt auf Steam guckt, sieht man ja auch, wie viele Reviews das Spiel hat. Kann man glaube ich an einer Hand abzählen, dass das jetzt kein großer Verkaufserfolg ist bis jetzt. Und mit der reinen Seite von wie viele Exemplare haben wir verkauft, sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden. Da hatten wir so ein bisschen drauf gehofft, dass das schon mehr Anklang findet, aber da kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang zurück, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, dass ein Problem des Spiels einfach ist, dass wir vielleicht nicht gut genug rausgestellt haben, was das Spiel ist. Könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen viele Leute gar nicht wissen, was sie so erwartet. Ich glaube, das Spiel könnte mehr Leuten gefallen, wenn sie sich darauf einlassen würden. Aber es ist natürlich schwer, Aufmerksamkeit für ein Spiel zu gewinnen, gerade wenn es so wahnsinnig viele andere Spiele gibt, wenn man gar nicht genau weiß oder wenn man das Spiel gar nicht so schnell erfassen kann irgendwie.
Ich meine, ihr habt den Deutschen Entwicklerpreis fürs beste Audiodesign gewonnen, für die beste Story, ihr habt den Innovationspreis gewonnen, ihr wart bei den Game Awards in der Kategorie Games for Impact, wart ihr mit drin, neben Titeln wie Indica und Life is Strange Double Exposure, Senua's Sega, Hellblade 2 und Tales of Kenzara Sau. Neva hat es letztendlich gewonnen, aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Auszeichnung. Da ich dich jetzt schon hier im Podcast habe, möchte ich mich bei dir entschuldigen, persönlich ich als Journalist, dass ich bekomme ja jeden Tag 100 bis 200 E-Mails und auch es gab diese eine E-Mail bezüglich Causes the Distance und da bin ich dieses Slice of Life, bin ich da so ein bisschen drüber gestolpert und als ich es dann Weihnachten gespielt habe, dachte ich mir, okay, ich habe eine Schuld zu tilgen, ich muss jetzt mehr Aufmerksamkeit für dieses Spiel generieren, weil es ist, glaube ich, einfach nur die Art und Weise, wie man halt heranführt und ich habe auch allen Leuten bisher, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, es ist ein Sims-RTS und die Leute sagen, was? Cool. Ne, aber das ist halt, es gibt halt extrem viele Spiele. Dazu würde ich dich gerne wissen, wenn du meine Entschuldigung annimmst.
Ja, du musst dich nicht entschuldigen, aber nehme ich auf jeden Fall an. Außerdem bin ich ja gerade in deinem Podcast.
Nee, deswegen, ich möchte wieder Gutmachung leisten. Ich möchte das Karma wieder in den Gleichklang bringen, genau. Vielen, vielen Dank dafür. Bedeutet mir viel. Wie bewertest du allgemein Entwickeln in Deutschland? Denn dazu hatte ich jetzt auch schon diverse Artikel, Interviews geführt und da würde mich gerne auch deine Perspektive interessieren, 24/25.
Generell finde ich es gerade eine unheimlich schwere Zeit. Das hat aber nicht unbedingt nur mit Deutschland zu tun, sondern es ist gerade generell sehr, sehr, sehr schwierig geworden, mit einfach Spiele an den Markt zu bringen und auch Funding zu finden für Spiele. Mhm. Also wir haben da gerade auch ganz akut wirklich mit zu knabbern, dass es gar nicht mal so einfach ist, auch nicht für erfahrene Studios. Und man sieht es auch ein bisschen daran, dass Studios einfach links und rechts zumachen, nicht nur in Deutschland, sondern überall oder Leute entlassen, weil sie das Funding, also entweder weil die Investoren irgendwie das runterskalieren wollen oder müssen oder weil es ein kleines Studio ist und die einfach kein Funding finden. Und das ist sehr beängstigend. Also wenn du siehst, dass irgendwie auch erfahrene Studios, die irgendwie schon 3 Spiele oder mehr gemacht haben und da auch wirklich erfolgreiche Spiele, teilweise dann sagen so, nee, wir haben jetzt alle Leute entlassen oder wir machen jetzt dicht, weil wir kein Funding mehr finden, ist das schon echt beängstigend. Und wir haben das Problem auch, kann ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben auch das Problem, dass wir kein Funding momentan finden können oder nicht so einfach jedenfalls. Genau, und das ist auf jeden Fall schon ein Problem. Und das wird in Deutschland verschärft nochmal dadurch oder wurde verschärft dadurch, dass es halt die Bundesförderung, die halt so ein bisschen ja das Ganze so ein bisschen aufgefangen hat, dadurch, dass man dann eigentlich nur das halbe Budget gebraucht hat, effektiv, weil man 50% Förderung beantragen konnte dafür, was dann aus Bundesmitteln gekommen ist. Die war ja lange Zeit nicht verfügbar zwischen Mai 23 und Ende 24. Jetzt ist sie gerade wieder mit Einschränkungen verfügbar. Was gut ist, aber das war natürlich jetzt für uns akut ein Problem, weil du dann auch nicht an Publisher herantreten kannst und sagen kannst, wir kriegen die Hälfte des Spiels sicher irgendwie günstiger und mach doch was mit uns. Was einfach ein Problem ist, weil du ja im Grunde konkurrierst du ja mit anderen Teams indirekt von der ganzen Welt. Also die könnten ja auch was mit jemandem von woanders sein, die einfach günstigere Lebenshaltungskosten zum Beispiel haben. Und das ist dann immer schwierig, weil du musst dann schon immer, oder man muss sich schon dann häufiger anhören, so, oh, ihr seid aber teuer. Und das ist dann halt schon ein Problem. Deswegen ist es super wichtig, diese Förderung wieder zu haben jetzt. Es ist echt gut, dass sie wieder da ist. Jetzt hat sie gerade ein bisschen Einschränkungen wegen der vorläufigen Haushaltsführung, die jetzt da noch reinschießt, mit der geplatzten Bundesregierung. Ja, da müssen wir jetzt auch noch gucken, wie sich das fängt. Ich denke mal, sobald da es eine neue Regierung gibt, fängt sich das so ein bisschen. Aber es ist grundsätzlich ist es sehr schwierig momentan. Also ich empfinde das als sehr schwierig. Ich glaube, so schwierig kann ich mich nicht erinnern, dass es in den letzten 10 Jahren, die es Osmotic gibt, überhaupt schon mal war, finde ich. Also das mit Closer the Distance ist das krasse Gegenbeispiel, weil wir haben das 2020 gepitcht und ich habe das auf so einem Event gepitcht, einem digitalen Event, das war so ein Pitching-Event, was ich weiß gar nicht mehr, wer das organisiert hat, aber das war so quasi, oh, wir haben jetzt die Corona-Pandemie und es gibt keine Live-Events mehr, wir kompensieren das jetzt, indem wir so ein Pitching-Event machen. Und dann waren da ganz viele Publisher und Developer. Und dann habe ich, glaube ich, 8 oder so Publisher hintereinander weg quasi unser Spiel gepitcht, was damals einfach noch einen Monat alt war. Und das heißt, es gab eigentlich nur ganz viel auf Papier irgendwie und ein paar Concept Arts. Und wir hatten sofort zig Interessenten, also von den Leuten, die wir gepitcht haben, waren alle so, ja, lass mal in Kontakt bleiben, wir wollen auf jeden Fall weiter und noch mehr davon hören und so. Und daraus hat sich dann tatsächlich auch unser Publishing-Vertrag dann mit, also nach hinten raus, natürlich nicht sofort, aber nach weiteren Iterationen dann mit Skybound, mit dem wir jetzt zusammengearbeitet haben, raus ergeben tatsächlich. Und jetzt ist quasi, also es ist das absolute Gegenteil jetzt. Also jetzt ist es so, wir haben echt einigen Leuten wieder neue Projekte gepitcht und teilweise entweder kriegst du keine Antwort oder kriegst sofort Absagen. Und ja, das, obwohl wir mehr Erfahrung haben jetzt. Also es ist wirklich, es hat sich komplett umgekehrt. Also gefühlt hat niemand mehr Geld für irgendwas.
Ah, das tut mir weh, das zu hören. Ich drück euch, ich drück den deutschen Studios, ich drück der Games-Branche die Daumen, denn sie hatte ja während der Pandemie ihren Höhenflug. Man hatte gedacht, boah, jetzt können wir alles ausreizen, und dann war die Pandemie rum, und der Welt allgemein ist mit der Welt gerade so ein bisschen im Argen. Gleichzeitig in all dem finde ich Closer the Distance. Es war, die Jahre zuvor war es immer so, Videospiele aus Deutschland. Es waren halt oft immer so ein bisschen, ne, wir sind halt irgendwie bekannt für Strategiespiele, es sind manchmal so nischige Sachen gewesen. Und bei Closer the Distance hatte ich dann dieses erste Mal das Gefühl, ohne das jetzt irgendwie merkwürdig zu meinen, aber ich habe nicht ihm angemerkt, es sei ein deutsches Spiel. Und als ich dann dachte, oh, das Closer the Distance ist ein deutsches Spiel, und dann dachte ich mir, das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool, dass man quasi jetzt auch, dass selbst wir, also wir haben fantastische Entwickler, die auch auf diese, die auch etwas beisteuern können in Richtung eben Life is Strange. Und das finde ich allgemein sowieso wichtig, weil im Gaming es halt viel zu oft um diese epischen Geschichten geht, und Helden besiegen das Böse und müssen die Welt retten. Und ich finde es eigentlich viel schöner, wenn wir auch wir Menschen, also wir Normalsterblichen in Videospielen thematisiert werden und uns auch mit sich selbst auseinandersetzen können. Das ist halt so Richtung, weißt was ich, schon so therapeutische Züge hat, dass wir halt über Videospiele das Leben noch mal anders wahrnehmen können. Und da finde ich, liefert Closer the Distance tatsächlich auch einen sehr, sehr wichtigen, sehr schönen Beitrag. Ich hatte tatsächlich Anfang 24 einen Trauerfall gehabt, und ich hatte auch so irgendwie nach Weihnachten gehabt, das ist jetzt das Spiel genau zur richtigen Zeit. Und unabhängig auch von dem Trauerfall ist es halt auch, oder beziehungsweise von der Trauerbewältigung in diesem Videospiel, ist ultra spannend, sich diese Simulation eben anzugucken. Und man ist gegen Ende sogar ein bisschen traurig, wenn es dann durch ist. Man hätte eigentlich gerne weitergespielt. Was mich zur Frage bringt, unabhängig, ob das jetzt finanziell umsetzbar ist oder so, fürs Erste, könnte ich theoretisch auf ein Closer Distance 2 hoffen? Rein von den Ideen her, rein von den Ideen her.
Wir haben uns nicht bis jetzt Gedanken darum gemacht, wie ein zweiter Teil für Closer the Distance aussehen könnte. Also eigentlich war das immer so ein bisschen als so ein eigenständiges Ding gedacht. Außer mal so ganz, ganz grob so Spinnereien von wegen. Also ich glaube, wenn man ein zweites Closer the Distance machen würde, müsste man so ein bisschen den Weg wählen, den Life is Strange dann letzten Endes auch gewählt hat. Dass zum Beispiel Life is Strange 2 ja einfach komplett andere Charaktere hat. Und wahrscheinlich müsste man das bei, oder jetzt so, wenn ich jetzt sagen müsste, ich müsste mir jetzt ein zweites Closer the Distance ausdenken, würde ich wahrscheinlich einen ähnlichen Weg wählen. Weil ich finde, diese Geschichte ist auserzählt und abgeschlossen. Und irgendwie wüsste ich nicht, was man da jetzt noch anderes zu machen sollte. Aber man kann natürlich versuchen, einfach nochmal eine andere Geschichte mit ganz ähnlichen Spielmechaniken zum Beispiel zu erzählen und in einem ähnlichen Stil. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen der Ansatz. Ob es das geben wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt keine konkreten Überlegungen von uns dazu, das momentan zu machen. Aber also persönlich hätte ich natürlich Lust dazu, wenn das jemand mit uns machen würde und finanzieren würde. Aber ob das passiert, keine Ahnung.
Ich mir überlege, Zack in der Stadt, und ihr müsstet eine ganze Stadt simulieren. Also das kann man da wirklich noch weit nach oben skalieren. Aber ich finde diese Art von Gameplay finde ich sehr spannend. Damit kann man ja alle möglichen Geschichten erzählen. Also wie du schon sagtest, die Geschichten sind ja fast schon, es ist nicht an diese eine Geschichte geknüpft, man kann alles Mögliche jetzt damit erzählen. Aber diese Art und Weise, wie gesagt, das kriege ich aus Serien und Filmen so gar nicht mit. Das können nur Videospiele so einem an die Hand geben. Magst du mir irgendein bisschen Ausblick geben, was ihr jetzt dann nachgeplant hat? Du hattest es am Anfang mal so kurz erwähnt.
Genau, also wir haben tatsächlich, ist das auch so angelegt, auch technisch, dass wir jetzt halt eben Teile von dem Spiel, auch wirklich nur Einzelteile oder so, technische Systeme wie zum Beispiel die Simulation oder ja, das Kamerasystem oder wie einzelne Dinge halt in dem Spiel funktionieren, für jetzt ein weiteres Spiel verwenden kann. Damit kann man halt eine ganze Menge theoretisch sogar abbilden. Also wir hatten mal auch den Gedanken, wirklich ein Survival-Game zu machen. Es bietet sich so ein bisschen an, wenn du so ein bisschen sagst, die Needs sind jetzt doch ein bisschen schärfer und Leute können verhungern und solche Dinge, dann wird aus dem Spiel gleich so eine Survival-Sim mit Story, und dann hast du sowas Ähnliches wie This War of Mine. Also könnte man zum Beispiel damit sehr gut abbilden. Aber das ist nur eine Spinnerei jetzt gerade. Das ist jetzt nicht wirklich, woran wir aktiv arbeiten. Woran wir gerade aktiv arbeiten, kann ich so viel sagen, weil es sowieso auch öffentlich ist. Wir haben mit der Game City zusammen haben wir eine Prototypenförderung bekommen. Also Game City ist die Standortinitiative in Hamburg. Und die machen immer eine Prototypenförderung. Und da haben wir jetzt einen kleinen Prototypen umgesetzt für ein Spiel. Das heißt, das ist ein Working Title, A Most Honorable Bunch. Und das geht in das, auch wieder in eine bisschen andere Richtung, hat aber ähnliche, also wir recyceln da so ein bisschen von dem Gameplay. Die Prämisse ist, fünf schräge Gestalten sind in einem, treffen in einem Hotel aufeinander, in einem verlassenen Hotel. Und keiner weiß so richtig, warum die anderen da sind. Und die misstrauen sich natürlich alle und vereinbaren dann aber so eine Art ja, Waffenstillstand, kann man sagen, bis, weil sie alle irgendwas dort zu erledigen haben. Und ist ein bisschen so eine Gangster-Thriller-Story, sage ich mal. Mhm. Und wird dann aus dem aus der Retro-Perspektive von zwei Detectives erzählt, die versuchen rauszufinden, warum jeder einzelne, wer diese Personen waren und warum jede von diesen einzelnen Personen da war. Und es ist dann so ein bisschen so eine Mix aus Sandbox und Detective-Story. Also, dass du spielst dann quasi jeden von diesen Charakteren, die Detectives versuchen zu rekapitulieren, oh, okay, der hat jetzt das und das gemacht. Und damit beeinflusst du dann wieder die Gameplay. Und je nachdem, was du da gemacht hast mit den Charakteren, beeinflusst du dann die die Gesamthandlung, ne? Also du, das Spiel merkt sich dann quasi, der Charakter hat jetzt das und das gemacht, so, das beeinflusst jetzt den Playthrough von dem anderen Charakter. Und du puzzelst dir quasi dann zusammen, was jeder Einzelne dort gemacht hat, bis du halt das Ganze so aufgedröselt hast. Ich weiß nicht, kennst du den Film Bad Times at the El Royale? Ist nicht so super bekannt.
Nee, leider nicht. Ist der deutsche Titel zufällig Identität? Keine Ahnung. Also nee. Ich musste gerade so ein bisschen an Hotel, muss ich an diesen Film denken, aber nee, okay.
Nee, stimmt, das geht auch in eine ähnliche Richtung. Ist ewig her, dass ich Identität gesehen habe. aber, also Bad Times at the El Royale war so ein bisschen da tatsächlich auch so die Inspiration. Da geht es um, ich glaube, 7 Leute oder so, die in einem verlassenen amerikanischen Motel aufeinandertreffen. Und auch erstmal rein zufällig offenbar und die haben auch alle irgendwas dort vor und dann werden deren einzelnen Geschichten quasi erzählt und so ein bisschen in die Richtung versuchen wir das Ganze zu machen. Ist jetzt noch sehr experimentell und wir versuchen jetzt erstmal rauszufinden, ja, anhand von einem Prototypen, ist das ein sinnvolles Spiel, wie kann man das gut umsetzen, was für Fallstricke gibt es da noch? Und es ist sehr, sehr, sehr früh. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist unser nächstes Ding, weil, also wir versuchen das natürlich zu entwickeln, aber das hängt natürlich noch an ganz vielen Dingen ab, ob das dann wirklich machbar ist und ob wir dann am Ende Funding dafür finden und so. Aber das ist, damit basteln und experimentieren wir halt rum.
Vielen, vielen Dank für diese, vielen Dank für diese Einblicke. Mir bleibt eine Frage noch übrig. Vielen Dank bis hierher. Könntest du mir ein Spiel nennen, das dich, also ein Videospiel nennen, das dich am meisten geprägt hat in deinem Leben, das vielleicht sogar auch dafür zugeführt hat, dass du Videospielentwickler geworden bist?
Oh,
die schlimmste Spiel. Frage kommt zum Schluss, die schlimmste Frage zum Schluss.
Ein Spiel, es gibt so viele, ich habe da auch schon häufiger drüber nachgedacht, so warum ich lande halt auch immer so bei gerade, also wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept schreibe und mir ausdenke, dann lande ich fast immer bei irgendwelchen Stories, die so multiperspektivisch mit mehreren Charakteren, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen, ergänzen oder so, dann komme ich da irgendwie raus und ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht, warum das so ist und ob das irgendwo verankert ist und dann ist mir eingefallen, vielleicht ist Lost Vikings schuld, ein Spiel, das ich in meiner Kindheit gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das, okay, kennst du das?
Ja, es gibt so viele Vikings-Spiele und ich muss gerade an irgendein Xbox-PS3-Spiel denken, aber das wirst du nicht meinen. Es wird wahrscheinlich noch älter sein. Wann ist das?
Es ist noch älter. Ist gerade sehr schwierig. 94?
Ach, das ist aber nicht das. Also es sieht ein bisschen aus wie das, was Blizzard zuvor gemacht hat, aber das ja. Ist das. Ist es
doch,
das?
Doch.
Es ist sogar das.
Das ist das. Die hießen damals noch Silicon and Synapse.
Genau.
Bevor sie sich in Blizzard umgenannt haben. Genau, es ist eins der ersten Blizzard-Games. Und das ist so ein bisschen, das wird immer gesagt, das ist so deren Take on Lemmings, ein anderes Spiel, was ich in meiner Kindheit viel gespielt habe, mit Charakteren, die sich halt gegenseitig ergänzen. Also drei, die Prämisse ist, es ist ein Plattformer und drei Wikinger versuchen, wieder nach Hause zu kommen, nachdem sie von Aliens entführt worden sind. logisch. Und Das Interessante daran ist einfach, dass es halt ein Plattformer ist, wo jeder Charakter nur so ein Teil von den Fähigkeiten, die man braucht, hat. Also einer kann kämpfen, einer kann springen, einer kann mit einem Schild rumfliegen und sich und andere Gegner abhalten und sowas. Und man muss immer alle drei zum Ausgang kriegen. Und dadurch ist es eigentlich fast eher ein Puzzle als ein Plattformer. Und das mochte ich sehr, das Spiel. Und ja, also vielleicht ist das eine Antwort, warum ich persönlich jetzt bei solchen Konzepten lande, aber es gibt halt auch noch viele andere Spiele, die ich super gerne mag. Also Life is Strange ist halt einfach, das hat mich emotional super gepackt damals, als ich das gespielt habe. Es gibt andere Spiele, die ich auch super, die mich auch super geprägt haben. Gothic vielleicht auch. Ich glaube, das wird von ganz vielen Leuten immer genannt, gerade in Deutschland, warum sie Spieleentwickler geworden sind. Ich mochte Gothic unheimlich gerne, weil es, und gerade Gothic schafft es halt auch, diesen Ort, also dieses Minental, in dem das Ganze ja spielt, auch super lebendig wirken zu lassen, also dass du quasi Teil von dem Ganzen bist. Das finde ich auch immer super stark, oder super stark inspirierend. Ich will immer, oder ich möchte immer gern solche Orte erschaffen, die sich lebendig anfühlen. Also ich glaube, das wäre so meine Antwort darauf. Aber es gibt halt noch viele andere Spiele, die ich super gerne mag und die mich immer super gepackt haben. Ich freue mich super drauf, dass jetzt in wenigen Tagen kommt ja irgendwie die PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, am 23. Und das alte Final Fantasy ist ein Spiel, was ich unglaublich liebe. Und deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf, weil ich bin als notorischer PC-Spieler, warte ich darauf, dass die auf dem PC rauskommen. Dann kann ich das endlich spielen. Ja, also das ist noch, wäre auch noch so ein Spiel, was ich super, super gern mag, obwohl es was komplett anderes ist, natürlich.
Daniel, ich danke dir vielmals für diese Reise, auf die du mich mitgenommen hast, von Wikingern zur George Orwell-Überwachung bis hin zur Dorfsimulation, zur umfänglichen. Das war sehr inspirierend, sehr großartig, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst.
Ja, ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. War super interessant, super coole Fragen auch von dir. Ja, hat mich echt gefreut. Dankeschön.
Ich bin sehr gespannt. Ich halte mich bitte auf dem Laufenden, wie es mit euren zukünftigen Projekten aussieht. Da bin ich sehr interessiert und danke auch, dass du da warst. Leute, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube gehört habt, wisst ihr, dass ihr natürlich auch auf Spotify, Apple und Co. habt. Nämlich Enliven gibt es überall. Und wenn ihr noch weitere Interviews mit deutschen Studios haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und für die Leute, die das interessiert, ich habe tatsächlich auch noch sehr viel tollen Bonus-Content auf Steady. Die hinter der Paywall für Minimum 5 € im Monat geht es los. Und alle Leute, die bereits dort sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlivet das Leben und ich habe es schon sehr oft heute gesagt, spielt wirklich Closer the Distance und dankt mir später. In diesem Sinne, ciao.
Ciao.